SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. Dezember 1564. Der Baubeginn des Tuilerienpalasts.
Nachts im Mondenscheine.
Nachts im Mondenscheine, so eine französische Sage, saßen einmal einige junge Leute beisammen. Sie hatten Spaß an einem Spiel. Plötzlich dumpfe Schritte auf der Treppe.
Sie gingen hinaus und entdeckten die Abdrücke von zwei Händen, die tief in die Tür eingebrannt waren.
Da sagte jemand:
Das war der kleine rote Mann.
Wenn es irgendwo brennt, hat der oft seine Finger mit im Spiel. Wie ein Feuerteufel mischt er überall mit. In dem Verzeichnis der Mysterien von Paris taucht sein Titel auf.
War er von Adel?
Das nicht, aber vollständig hieß er der kleine rote Mann der Tuilerien.
Der Mörder ist immer der Gärtner.
Genau, mit Tuilerien waren in Paris um die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht, wie heute, die königlichen Gärten gemeint, sondern die Baulichkeiten, die zum Schloss gehörten.
La Tuile.
Der Dachziegel. Zum Neubau gehörte bald auch eine Königsburg, deren Name später als Museum weltweit glänzen sollte.
Louvre.
Auch eine Gartenanlage war geplant, mit Blickachsen und Wegen, mit Bäumen und Blumen.
Ein Projekt des Königs vermutlich.
Nein, der Königin. Katharina von Medici. 1564 sorgte sie sich um den Grundstein für ihren Alterssitz. Welche Funktion hat eigentlich ein Grundstein?
Er hat keine für das Bauwerk selber, für die Statik, für die Konstruktion des Bauwerks selber keine besondere Bedeutung.
Andreas Rentmeister, Natursteiningenieur der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam.
Aber es ist der erste.
Katharina also suchte das glückliche Leben, auch als sie den Grundstein legte.
Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr.
In Florenz, wo 1519 ihre Wiege stand, hatte sie den Sinn für Kunst und Geschmack mit der Muttermilch aufgenommen. Katharina war mehr als eine Schachfigur der europäischen Herrscherhäuser, in denen Kaiser, Könige und Päpste die Fäden zogen. Doch stimmt es schon, wenn man ihr nachsagt, sie wäre als Pubertierende an einen ebenso blutjungen Mann verkauft worden. So kamen im 16. Jahrhundert Machtverschiebungen in Gang. Das Modernisieren, das Verschönern, das Repräsentieren, all das gehörte zu Katharinas Pläsier.
Wie soll die Treppe geschwungen sein? Wo soll der Ballsaal beginnen und wo die Musikantenempore aufhören? Wie viele Pavillons sollen die Fassade schmücken?
Heutigen Historikern gilt sie als Meisterin der Intrigen und als hochgebildete, aber in der Wahl ihrer Mittel völlig amoralische Figur. Frankreichs verkannte Königin, so eine ihrer aktuellsten Charakterisierungen. Auch Katharinas Rolle beim Blutbad der Bartholomäusnacht von 1572 ist umstritten, bei dem in Paris und der Provinz Tausende von Protestanten umgebracht wurden. In den Quellen sollen für Katharinas Schuld keine Belege zu finden sein. Ihr Ruf war trotzdem ruiniert. Sie sei nicht nur eisern gewesen, sondern auch
diabolisch.
Bei Verhandlungen könne sie kalkulierte Zornesausbrüche einsetzen wie auf einer Bühne. Erstaunlich, dass ihr Historiker ein Bemühen um Harmonie bescheinigen. Das schönste Urteil?
Eine Fürstin, die zum Traum von Frieden, Ruhe und Heiterkeit anregen wollte.
Mit den Tuilerien kam sie ihrem Ideal etwas näher. Katharinas Grundsteinlegung für ein neues Pariser Schloss war der Auftakt zu einem Spaziergang durch ein Labyrinth wechselnder Stile. Von 1564 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Perlenkette architektonischer Meisterwerke. Aber nein, schon der berühmte italienische Baukünstler Bernini hat sich abfällig geäußert.
Potpourri, Flickwerk.
Wenn jemand neu kommt, dann ist es häufig seine erste Aufgabe, das, was da ist, schlecht zu machen, um das, was er selber tut, zu erheben. Und unter diesem Aspekt sehe ich das.
Natürlich war der Tuileriengarten als italienischer Traum der Florentinerin Katharina geschaffen worden, als ein Paradies für Flaneure. Wenn die später in Paris auf die Uhr blickten, dann wussten sie, was sie zu tun hatten. Wie der Aufklärer Denis Diderot.
Es mag schönes oder schlechtes Wetter sein.
So beginnt Diderots Roman Rameaus Neffe.
Meine Gewohnheit bleibt auf jeden Fall, um 5 Uhr abends im Palais Royal spazieren zu gehen.
Heinrich Heine schrieb:
Paris ist nicht bloß die Hauptstadt von Frankreich, sondern der ganzen zivilisierten Welt.
Und für Ludwig Börne, den deutschen Journalisten, war es ein himmlisches Vergnügen, in den Tuilerien zu sitzen und das donnernde Leben an sich vorüberziehen zu lassen.
Da sieht man nicht bloß Kinder, Mädchen, Jünglinge, Greise, Frauen. Man sieht die Kindheit, die Jugend, das Alter, das weibliche Geschlecht. Nichts ist allein.
Quand nous chanterons le temps des cerises.
Baustellen um das Pariser Schloss, mit Zäunen und Umleitungen, auch das gab es. Und der Ton? Ärgerlich? Bei Heine nicht im geringsten.
Das Versetzen der Statuen, das Pflanzen der laublosen Bäume, Steinschutt, die neuen Baumaterialien, wobei so viel gehämmert, geschrien, gelacht und getobt wird.
Graben und umgraben. Katharinas Gärtner hatten zu tun. Wie später der legendäre André Le Nôtre. In seinem Wappen sind 3 Schnecken zu erkennen, ein Kohlkopf und ein Werkzeug.
Dass Le Nôtre sich für Schnecken und Kohl entschieden hat, ist natürlich eine Ironie.
Der Gartenkunsthistoriker Stefan Schweitzer.
Er scheint ein ziemlich witziger, kauziger Typ gewesen zu sein. Er missachtete Verhaltensregeln, er fiel dem Papst, wenn man den Anekdoten glauben kann, um den Hals, eine völlig ungebührliche Geste. Und er entscheidet sich eben für den Spaten.
Der Naturarchitekt und sein Spaten. Die Nachwelt sah in Le Nôtre einen verlängerten Arm der Despotie über die Pflanzen, wegen der strengen Formen. Dass er die Tuilerien zu den Champs-Élysées geöffnet hat, zu den Bewohnern von Paris also, wird ihm dagegen hoch angerechnet. Wenn der Gartenfreund geahnt hätte, dass durch diese Öffnung in der Französischen Revolution auch die Gartenfeinde eingeladen werden würden, vielleicht hätte er dann für hohe Zäune gesorgt, aus Gusseisen.
Feuer! Feuer in Gottes Namen!
Fast alles im Gebäude besteht aus Holz oder aus Stoff. Und die entwickeln eine enorme Hitze. Und sie sind überall im Schloss.
Der Restaurator Andreas Rentmeister weiß, was Feuer zum Fressen gern hat. Nicht nur Holz.
Das Feuer streicht über die Steinwände hinweg. Die Steine selber verbrennen nicht. Sie können nicht brennen. Aber sie nehmen in ihrem Gefüge enormen Schaden damit. Also diese Hitze zerreißt die Steine förmlich.
Asche?
Ja, Asche als Metapher ist es schön, aber passender wäre bei Stein dann eigentlich Magma. Eigentlich würde Stein schmelzen und würde sich verflüssigen und würde dann davonfließen.
Schloss und Garten wurden geplündert, zerstört und angezündet. Augenzeugen mit zu viel Fantasie behaupteten sogar, sie hätten den mysteriösen kleinen roten Mann beim Zündeln beobachtet. Die Wachen jedenfalls waren machtlos.
Warum wurde die Schweizer Garde um die Tuilerien Anfang August verdoppelt? Am 10. August wurde auf ihren Befehl französisches Blut vergossen.
Nicht nur Marie-Antoinette und Ludwig XVI. Enden unter dem Fallbeil.
Ich sterbe unschuldig und ich bete zu Gott, dass mein Blut, das hier vergossen wird, nicht über Frankreich kommen möge.
Das Feuer der Französischen Revolution sollte noch einmal ausbrechen, 80 Jahre später, 1871.
Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen.
Auch während der Pariser Kommune wurde der Tuilerienpalast angezündet. Für die militärische Strategie der Kommunarden sinnlos, aber von einer hohen symbolischen Bedeutung. Petroleum, Schießpulver, flüssiger Teer. Um 20 Uhr beginnt der Palastbrand. Um 1 Uhr nachts stürzt die Kuppel ein. Und wieder will ein Augenzeuge den kleinen roten Mann gesehen haben. Der verantwortliche Kommunarde schickt seine Erfolgsmeldung ins Rathaus.
Die letzten Spuren des Königtums. Ich wünschte, dass mit allen Baudenkmälern von Paris das Gleiche geschieht.
Das Protokoll vermerkt Jubel. Die Kunstschätze konnten gerettet werden, dank der Angestellten. Die Bibliothek des Louvre verbrennt. Auch die Comédie Française.
Was blieb vom Pariser Schloss übrig?
Verkohlte Balken, Glassplitter, Asche. Wer sein Glück auf die Probe stellen wollte und auf Baumaterial scharf war, der musste auf Trümmerhaufen danach suchen.
Baumaterial wurde damals sehr viel intensiver recycelt als heute. Und das, was noch brauchbar war, wurde dann verkauft, verschenkt, einfach mitgenommen. So finden sich heute möglicherweise Reste des Tuilerien-Schlosses auf der halben Welt. Aber nur von wenigen Resten ist überliefert, dass sie wirklich auch zu Tuilerien gehören.
Zu diesen wenigen Resten mit Echtheitszertifikat gehört ein Säulentorso, der heute wieder unter freiem Himmel steht, in Berlin, auf der prominenten Insel Schwanenwerder. Seit 1884 trifft der Wanderer auf ein antikes Relikt, das kurz vorher von dem millionenschweren Lampenfabrikanten Wilhelm Wessel erworben worden ist. Andreas Rentmeister hat die Säule vor fast 20 Jahren restauriert. Er weiß, auch Steine haben innere Werte.
Das Bauteil an sich ist auch nichts Außergewöhnliches, aber die Seele, die da drin steckt, die Geschichte, die da drin steckt.
Ganz oben im Kranz von Ornamenten ein Kopf. Das Schlossgespenst? Der kleine rote Mann?
Nein, das ist ein Widder.
Der Widder ist seit der griechischen Antike ein ganz häufiges Symbol. Steht für Feuer, steht auch für Opfer.
Der Natursteiningenieur macht sich Gedanken über die Strapazen, die die Steine der Tuilerien haben durchmachen müssen.
Sie sind in großem Pomp entstanden, sind in gruseligem Feuer zugrunde gegangen, sind über Umwege, über tausende Kilometer Seeweg zu einem Ort gekommen, von dem sie sich nie geträumt hätten, dort zu stehen. Allein auf diesem Stück Weg von 1564 bis 2023, kann man sagen, wurden aufgestellt, wurden wieder vergessen.
Andreas Rentmeister zeigt auf den Sockel der Säule, ein Vierzeiler, gemeißelt.
Dieser Stein, vom Seine-Strand hergepflanzt in deutsche Lande, ruft dir, Wanderer, mahnend zu, Glück, wie wandelbar bist du.
Das stimmt, was dort steht.
Auch die Drei-Groschen-Oper enthält eine Warnung an alle Wanderer, die sich in Schlössern und Gärten auf die Suche nach Steinen und nach dem Glück machen. Rennen? Aber ja, nur nicht zu sehr.
Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.
Man hat nicht den Eindruck, dass irgendeiner derjenigen, die dort wohnen, großes Interesse daran hat, dass man mit offenen Armen empfangen wird. Sehr viel Zaun, sehr viel Mauer, sehr viel dichte Hecken.
Zäune, Mauern, Hecken.
Diese Abschirmungen passen nicht zu Katharina von Medici.
Nein, ich glaube schon, dass es nicht in ihrem Interesse gewesen wäre, ja.
Könnte Katharina sich an einem Sommersitz auf der Berliner Insel erfreuen, dann hätte sie längst ein kleines italienisches Café eröffnet. Aber sogar eine winzige Espresso-Bar ist hier verboten. Das würde ja nur Menschen anlocken. Der einzige Wärmestrom auf der Insel ist das internationale Jugendgästehaus. Ab und zu, vielleicht an deutsch-französischen Musikabenden, nimmt einer der jungen Leute ganz altmodisch die Gitarre in die Hand. Und dann hört man bis rüber zur Tuilerien-Säule das Lied von der Nacht.
Nachts im Mondenscheine.
Auch der Widder hört zu und der kleine rote Mann.
Und ich schlich nach Hause, draußen war's schon hell.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an den 16. Dezember 1564, den Baubeginn des Tuilerienpalasts. Zeitzeichen morgen über Christina von Schweden.